Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts zu den schönen Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Hallo Johannes, wir sitzen wieder hier zu zweit in einem Raum und haben schon unseren Wein vor uns. Und ich bin schon ganz durcheinander, bin schon ganz heiß, aber...
Ja, hallo Martin. Es liegt halt, wenn man über Wasserstoff redet, dann ist es manchmal explosiv.
Ja.
Und es wird heiß. Aber ihr müsst euch keine Sorgen machen. Liegt uns nicht in den Haaren. Es gibt nur heiße Diskussionen zum Thema Wasserstoff. Natürlich.
Genau, so ist es. Genau.
Sonst.
Übersonst. Und ihr habt es ja vielleicht schon verfolgt. Wir haben ja schon in der letzten Woche eine Folge für euch veröffentlicht, die wir nach langer Zeit mal wieder hier zu zweit in einem Raum aufnehmen. Der Johannes und ich, normalerweise nehmen wir unsere Episoden ja über unser Online-Tool auf, wo dann auch die Gäste sich einfach zuschalten können und so weiter. Aber nachdem sich endlich mal wieder die Gelegenheit ergeben hat, sitzen wir hier zu zweit und haben einen schönen Wein vor uns und lassen in dem Fall wirklich die Hydrogen Bar Wirklichkeit werden. Und Johannes, nachdem wir in der letzten Woche ja so einen kleinen Flug durch die Welt der Rohstoffe unternommen haben und diese Thematiken Iridium, Wasser für die Elektrolyse und PFAS angeschaut haben, wollen wir uns heute wieder einem echten Klassiker hier an der Hydrogen Bar widmen sozusagen. Wir haben uns eine Studie angeschaut.
Genau, natürlich, was denn sonst? Vor kurzem hat der VDE eine kleine Konferenz veranstaltet zum Thema Financial Dialogue hieß es, also im Prinzip Finanzierung und Finanzierungsfragen im Themenbereich Wasserstoff.
Ja.
Und daraufhin haben die ein White Paper veröffentlicht, wo auch unser altbekannter Gast, der Professor Werner Tilmetz, mitgearbeitet hat.
Schöne Grüße, Werner. Als du die Episode anhörst, schöne Grüße an dich.
Wir haben da ein paar Fehler entdeckt.
Nein, gar nicht. Nein.
Aber wir haben uns eben dieses White Paper angeschaut und wollen mal unsere größten Einblicke, die wir da gewonnen haben, mit euch teilen. Ist auf jeden Fall interessant.
Ja.
Weil es im Prinzip so ein Querschnitt ist aus Literaturrecherche, würde ich sagen, wo wird irgendwie was dokumentiert, was sind die Ergebnisse von anderen Studien und dann aber auch dem Feedback von der Konferenz, von Vorträgen, von Teilnehmern.
Mhm.
Und so kommt man da schon auf einen interessanten Querschnitt.
Ja, genau. Und um da sozusagen mal loszulegen, um da zu starten, dieses White Paper, das veröffentlicht worden ist, ist tatsächlich nicht das erste White Paper. Es gab schon eine Ausgabe aus dem Jahr 2022, die wir, soweit ich mich jetzt erinnern kann, glaube ich, nicht besprochen haben.
Ich war ihn auch nicht.
Ja, es gibt so viele Studien. Ehrlich gesagt, wir können auch nicht alles hier natürlich umsetzen und präsentieren. Aber es gab eben ein White Paper im Jahr 2022. Und insofern ist es natürlich ganz sinnvoll, mal einen Blick drauf zu werfen. Ja, was hat sich denn verändert seitdem? Und was einem da sofort ins Auge springt, ist die Ankündigungen. Es geht wieder natürlich um Ankündigungen. Es wird durchaus wieder auch dann der mahnende Zeigefinger erhoben, dieses Gap zwischen Ankündigung und FID, eben halt wirklich der Entscheidung, hier soll gezahlt werden und gebaut werden. Aber die angekündigten Projekte zur Erzeugung von Wasserstoff, die haben sich erhöht, da hat sich die Zahl erhöht und insofern hat sich auch das Geld, hat sich das Budget, was benötigt wird, um diese angekündigten Projekte umzusetzen, wesentlich erhöht. Nämlich auf ca. 570 Milliarden US-Dollar ist mehr als das Doppelte, als noch im White Paper des Jahres 2022 ermittelt wurde. Da waren es nämlich 260 Milliarden US-Dollar. Diese Erhöhung hat natürlich jetzt nicht nur mit der gestiegenen Zahl an Projekten zu tun, sondern auch, diese Diskussionen haben wir ja auch schon, wir alle zur Genüge geführt, natürlich mit den gestiegenen Kosten für den Bau von Elektrolyseuren und der allgemeinen Inflation. Insofern ist das natürlich auch ein Faktor. Aber trotzdem, es hat sich mehr als verdoppelt und dadurch haben sich natürlich auch, ist ein sehr, sehr deutliches Zeichen dafür, die Zahl der angekündigten Projekte zur Erzeugung von Wasserstoff weltweit, die hat sich auch signifikant erhöht.
Ja, gleichzeitig wird aber gesagt, es reicht nicht.
Ja.
Es muss noch mehr kommen.
Ja,
denn allein um dieses Net-Zero-Emission-Ziel zu erreichen, das ausgerufen wurde, müssen ungefähr 1.000 Milliarden US-Dollar in solche Projekte investiert werden. Das heißt, man ist da gerade bei knapp über der Hälfte, wenn man allein die Ankündigungen nimmt.
Ja.
Das andere Riesenproblem ist, dass diese 1.000 Milliarden ja bis 2030, wieder das magische Jahr, wie immer, geflossen sein müssen.
Ja.
Das heißt, Es müssen diese 570 Milliarden erstmal von Ankündigungen wirklich in die Bagger und Umsetzung fließen.
Ja.
Und dann zusätzlich nochmal 430 Milliarden kommen.
Ja.
Und das halt in kürzester Zeit.
Ja, genau, weil wir haben jetzt 2024, falls es der eine oder andere noch nicht gemerkt hat. Und dieses magische Jahr 2030 rückt näher und näher.
Mhm.
Und es ist ja durchaus was, was an verschiedenen Stellen mittlerweile kritisiert wird. Ja, wo was anzukündigen, ist gar nicht so schwer. Man kann da gern mal was ankündigen. Natürlich auch unter dem Gesichtspunkt, den wir ja auch im Podcast schon diskutiert haben, European Hydrogen Bank und so weiter, wo man sich ja signifikante Fördersummen sichern kann, indem man da mal was ankündigt. Aber der Schritt hin zur wirklichen Umsetzung, der ist dann doch ein erheblicher. Und dieses Gap, das ist auch durchaus sehr, sehr groß. Das haben wir ja öfter auch schon angesprochen. Genau. Im nächsten Schritt wird dann überlegt, wo ist denn aktuell die installierte Kapazität vorhanden? Wo ist quasi jetzt schon was in Bewegung? Wo tut sich schon was? Und ein weiterer Beleg für den China Speed, für den berühmten, ist, so wie wir es ja alle vermuten oder wie wir es ja alle schon auch gelesen haben, mehr als die Hälfte der installierten Kapazitätsstand heute ist aktuell in China.
Ja. Und was halt da auch interessant ist, China setzt sich ganz klar auch auf die Produktion von Elektrolyseuren. Da gab es dann so ein EU-China-Meeting, wo China dann eigentlich klar gemacht hat, dass sie sich in der Rolle sehen des Produzenten.
Ja.
Die EU kann schon gern das installieren, aber ist alles made in China, so ungefähr.
Ja.
Und anscheinend hat die EU da jetzt sich nicht wirklich dagegen gesträubt.
Ja.
Was dann wiederum auf das Thema Finanzierung wieder negative Auswirkungen hat, weil wenn natürlich ein Projekt kommt und jetzt irgendein europäischer Elektrolyseurhersteller Geld haben will, dann schauen die Banken da ins Internet und da steht drin, ja, die EU ist eigentlich ganz happy, wenn China die Elektrolyseure
baut. Ja.
Warum soll dann irgendwie eine Bank ins Risiko gehen und was finanzieren, wenn sie wissen oder wenn sie sich die Geschichte anschauen und da sehen, bei Photovoltaik ging es schief, quasi, dass hier in Europa eine Industrie aufgebaut wurde, bei Batterien ging es schief, beziehungsweise da wurde es nicht mal ausprobiert. Jetzt wird's langsam versucht, das irgendwie wieder nach Europa zu bringen.
Ja.
Wie sollen die da das Vertrauen haben, dass es jetzt bei Elektrolysieren funktioniert, wenn die EU sich da nicht gegen China stellt?
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, China prescht voran. Was auch interessant ist, in China sind es vor allem die Photovoltaikfirmen, die da voranpreschen, weil die halt langsam merken, Photovoltaik allein funktioniert nicht mehr. Es gibt inzwischen so viel Photovoltaik, dass das im Prinzip, wenn die Sonne scheint, dann wird sowieso abgeriegelt.
Mhm.
Dann lohnt sich irgendwann dieser ganze Business Case nicht.
Und
deswegen gehen die jetzt auch ganz groß in diese Elektrolyseurtechnik, weil sie dann sagen, da können wir dann diese abgeriegelte Energie nochmal nutzen.
Ja, genau. Noch ein Wort vielleicht zu den gestiegenen Kosten, die speziell natürlich für Strom und für Bauteile, für Erdarbeiten und für Bauarbeiten jetzt aufgerufen werden. Das hat sich ja auch im letzten Jahr nochmal jetzt deutlich erhöht, eben halt durch die Inflation und auch durch die gestiegenen Kosten. Und das wirkt sich natürlich auch auf den Wasserstoff aus. Und es ist tatsächlich so, die Kostenschätzung, wie viel wird Wasserstoff eben dann im magischen Jahr kosten? zum Beispiel hier in Deutschland oder dann auch im weltweiten Durchschnitt sozusagen, die hat sich dadurch jetzt deutlich erhöht, nämlich im White Paper 22 war da noch die Rede von 2 US-Dollar 90, die ein Kilogramm Wasserstoff kosten wird, eben im weltweiten Schnitt. Und diese Schätzung hat sich jetzt deutlich erhöht auf 5 US-Dollar pro Kilogramm, hat sich also fast verdoppelt. Insofern überrascht es mich dann, Johannes, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, der langfristige Zielkorridor ist nach wie vor der gleiche. Es wird langfristig davon ausgegangen, der Preis für Wasserstoff wird sich zwischen 2 und 3 US-Dollar pro Kilogramm einpendeln und diese Prognose hat sich nicht verändert. Insofern muss natürlich dann die Kostensenkung durch Degression wesentlich erheblicher ausfallen, als man das noch 2022 gedacht hätte.
Ja. Die Kosten von Wasserstoff setzen sich ja im Prinzip aus 3 Sachen zusammen. Auf der einen Seite hat man natürlich die Kosten für den Elektrolyseur. Mhm. Dann hat man die Kosten für den Strom, der da reinfließen muss. Und man hat die was war das dritte? Habe ich das wieder? Warte mal. Also man hat auf jeden Fall 3 Sachen.
Ja, ja. Ich hau schnell nach.
Genau. Und das dritte ist diese ganze Bauthematik. Also du musst ja da irrsinnige Anlagentechnik im Prinzip bauen, um den Elektrolyseur hier herum.
Ja.
Und jetzt kann man natürlich sagen, Elektrolyseure wären billiger, weil man ja wahnsinnig aufbaut und da gibt es Skalierungseffekte und so weiter. Das Problem ist da natürlich, da muss es erstmal von diesen Planspielen von dem Elektrolyseur auf dem Blatt Papier wirklich zum Elektrolyseur auf dem Feld kommen, der gebaut wird.
Ja.
Strom wird dir billiger, also wahrscheinlich schon, aber nicht mehr allzu viel. Der ist ja schon, also gerade wenn du sagst, du hast da eine Photovoltaikanlage irgendwo in Saudi-Arabien oder in der Wüste stehen, da bist du ja schon bei irgendwie 1 Cent oder 1,5 Cent pro Kilowattstunde.
Ja.
Kannst nicht mehr so viel, also du kannst natürlich schon noch ein bisschen was sparen, aber es macht dann absolut halt nicht mehr viel aus.
Mhm.
Und dann diese Baukosten, da haben wir ja jetzt das Riesenproblem mit der Inflation, dass es eben nicht billiger wird, sondern es wird ja alles teurer.
Ja,
und genau. Dann die ganzen Pumpen und was auch immer, was da drumherum noch kommt. Und wenn du dann sagst, ja, es soll jetzt trotzdem auf lange Sicht irgendwie bei 2 Euro sein, dann ist halt wirklich die Frage, wie kommen wir dahin? Also allein die Skalierungseffekte von den Elektrolyseuren dafür, dass es billiger wird.
Ja.
Und oben drüber hat man natürlich jetzt auch noch die gestiegenen Zinsen.
Ja.
Die das ja dann auch teurer machen.
Ja, genau.
Weil ich ja wieder die Zinsen abzahlen muss.
Genau. Ja, es gibt Studien jetzt abseits von dem White Paper vom VDE. Wir verlinken euch die entsprechenden Quellen auch wieder. Aber es gibt zum Beispiel von Bloomberg Annahmen oder Untersuchungen, Studien, die davon ausgehen, der Elektrolyseur als Hardware macht nur circa 1/3 tatsächlich von den Investkosten aus. Und es wird auch nochmal hingewiesen drauf, ja natürlich, wenn da die Stückzahl der Elektrolyseuren steigt, dann werden da die Preise runtergehen. Nur ist es halt so, es ist nicht der zweite Elektrolyseur nennenswert günstiger als der erste, sondern es ist vielleicht der 2000. Elektrolyseur halt günstiger als der erste. Und diese Kostensenkung auf der Hardware-Seite, auf der Elektrolyseur-Seite, die wird nur erreicht, wenn wirklich halt hohe Stückzahlen installiert werden. Und man kann nicht davon ausgehen, eben übertrieben gesagt, wenn weltweit 4 sozusagen mal installiert sind, dass der 5. wesentlich günstiger ist.
Genau. Und da kommt man dann halt schon in diese ganze Diskussion, wie funktioniert es denn, weil wenn ich gerade wieder auf die Finanzierungsseite schaue, dann sage ich, gut, da macht der Wasserstoffpreis extrem viel aus für die ganze Tragfähigkeit des Projekts.
Ja.
Und vor allem kommt es auch darauf an, dass der Abnehmer da ist.
Ja.
Und wenn ich jetzt einen Abnehmer habe, der sagt, hey, ich nehme den Wasserstoff schon ab, aber der muss billiger als 2 Euro sein, sonst lohnt sich's für mich nicht, dann kann da so ein ganzes Projekt scheitern, wenn die dann auf der Input-Seite nicht die Kosten runterbringen.
Ja, ja, genau. Und man kann natürlich, das ist ja auch wiederum diese Idee auf diese European Hydrogen Bank, da haben wir ja auch eine spezielle Folge dazu, die ihr sicherlich im Feed auch findet, die ihr auch euch nochmal anhören könnt, wenn es euch interessiert. Die Idee der European Hydrogen Bank ist ja eigentlich genau dieses Gap zu überbrücken, wenn eben die Erzeugungskosten oder die notwendigen Verkaufspreise für Wasserstoff hoch sind und auf der anderen Seite die Preise, die ein Abnehmer halt bereit ist zu zahlen, um halt sein Geschäftsmodell nicht in den Müll zu hauen, niedrig sind, soll eben halt dieses Gap, das da dazwischen liegt, durch diese Förderung über die European Hydrogen Bank ausgeglichen werden. Aber das ist natürlich auch was, was jetzt ein paar Jahre mal funktioniert. Hm. Aber man kann jetzt nicht über Jahrzehnte, speziell wenn dann wirklich die Skalierung da ist und wirklich dann halt sehr große Mengen an Wasserstoff sowohl erzeugt als auch verbraucht werden, für jedes Kilogramm jetzt so und so viele US-Dollar oder so und so viele Dollar, Euro dann zuschießen, weil dann ist im Endeffekt halt alles ruiniert. Dann geht das ganze Geld da in diese Wasserstoff-Thematik rein. Man handelt sich um den Teufelskreis der Subvention ein, aus dem man dann nie wieder rauskommt.
Andererseits, gerade bei diesen großen Projekten, da muss man halt Planungssicherheit haben und man muss irgendwie schauen, dass man die nächsten 20 Jahre den Wasserstoff verkaufen kann für einen sinnvollen Preis. Sonst kriegt man eben wieder diese ganze Finanzierung nicht gestemmt.
Ja.
Und gerade wenn man sagt, man hat jetzt irgendwie bei, keine Ahnung, 5 Euro pro Kilogramm an Preis, dann muss man eben schauen, wie kriege ich denn jetzt für die nächsten 20 Jahre diese 5 Euro pro Kilogramm.
Ja.
Und ja, das ist, glaube ich, schon eine Herausforderung, wenn man dann sagt, man kriegt nur für die nächsten 5 Jahre eine Subvention.
Ja.
Weil gerade dann, wenn eben auch neue Produktionsstätten, neue Elektrolyseure auf den Markt kommen mit billigeren Preisen, dann ist der Unterschied ja nochmal viel größer.
Ja.
Ja. Und da ist wirklich, glaube ich, so eine Herausforderung, dass man jetzt einerseits halt wahnsinnig in Elektrolyseure investieren müsste, damit der Preis sinkt. Auf der anderen Seite ist natürlich jeder, der jetzt in Elektrolyseure investiert, der muss sich im Prinzip 100% sicher sein, dass er diese hohen Preise für die nächsten 15 Jahre oder so, zumindest bis der Elektrolyseur abgeschrieben ist,
auf jeden Fall auch bekommt.
Also es ist schon faszinierend, wie komplex dann doch diese ganze Finanzierungssache im Hintergrund ist, wo man sich eigentlich denkt, ja, Elektrolyseure muss man halt entwickeln. Muss man weiterentwickeln, ein bisschen Skalierungseffekte nutzen und dann passt alles.
Und dann muss man das Ding halt hinstellen. Ja.
Genau. Aber es muss noch einiges davor.
Und
da versteht man dann auch, warum noch so viele Projekte eben in dieser Planungsphase sind. Weil da müssen ja genau diese Fragen.
Ja, genau. Ja, leicht zum Abschluss noch ein zweiter Aspekt aus diesem White Paper, den wir nicht unerwähnt lassen sollten. Und das ist im Endeffekt der European Hydrogen Backbone. Also die Umwidmung des bestehenden Pipeline-Netzwerks bis zum Jahr 2040 in Europa. Zunehmend soll da ja mehr und mehr Wasserstoff transportiert werden, ja bis zum Ziel irgendwann wirklich da 100% Wasserstoff und kein Erdgas mehr zu transportieren. Ja, wird im White Paper explizit auch erwähnt als ein starkes Signal und wird auch ziemlich deutlich herausgestellt als ein notwendiges Signal, als eine notwendige Maßnahme. Ist eigentlich trivial, aber die Studie legt da relativ gut den Finger in die Wunde. Es wird oft so ein bisschen vergessen, das ist eigentlich kaum zu glauben, aber es wird oft so ein bisschen verkürzt diskutiert. Die Tatsache, wenn es Nacht ist, dann scheint keine Sonne. Und es gibt halt Tage, an denen nicht viel Wind weht. Und dann gibt's auf der anderen Seite eben Tage, wo halt massiv die Sonne runterbrennt oder sehr, sehr windige, sehr, sehr stürmische Tage haben wir hier in Bayern jetzt zu Genüge auch erlebt in den letzten Monaten, wo wir dann viel zu viel Strom haben. Und dieser Unterschied, so hat uns ja auch der Werner in der Folge mit ihm ja mehrfach auch erklärt, logischerweise, die ist natürlich überbrückbar mit Speicher. Und die Möglichkeit eben dann in diesem Pipeline-Netzwerk signifikante Mengen an Wasserstoff dann eben auch zu speichern, nicht nur zu transportieren, sondern auch zu speichern, ist ein großer Pluspunkt, auch und speziell im Vergleich dann zur Übertragung von Energie in Form von Stromleitungen.
Ja, und um da auch wieder diese positive Note reinzubringen, dieses Pipeline-Netz, das wird auch dargestellt als im Prinzip einer der großen Pluspunkte von Europa, wo Europa wirklich die Möglichkeit hat, sich wieder in gewisser Weise zum Vorreiter in dieser Wasserstoffindustrie zu entwickeln, weil dieses Pipeline-Netz dann doch die Grundlage ist für einen Markt, der entstehen kann. Und da sind halt andere Länder jetzt viel anscheinend früher dran, viel, viel weniger weit vorangeschritten. Mhm. Und insofern gibt es also nicht nur diese mahnenden Finger, sondern auch einige positive Noten.
Ja, ja. Die Studie oder das White Paper ruft so ein bisschen die Regierung dazu auf, nochmal diese Verteilung zu überdenken zwischen Wasserstoff, der in Europa, in der Europäischen Union erzeugt werden soll, und Wasserstoff, der von auswärts importiert werden soll. Soll ja so ungefähr 50-50 sein. Und die Studie ruft so ein bisschen davon auf, ja Mensch, wir sollten doch mehr in Europa erzeugen. Wir haben doch auch die sonnereichen Regionen im Süden Europas, in Spanien, in Italien, in Griechenland und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir auch die windigen Regionen in Schottland, in Norwegen und so weiter. Und wir haben zudem eben halt dieses leistungsfähige Verteilnetz, das Pipeline-Netzwerk. Das sollten wir viel stärker nutzen und sollten den Fokus mehr auf die Erzeugung von Wasserstoff in Europa legen, um weniger abhängig dann auch von Importen zu sein. Man kann es vielleicht zusammenfassen dann unter dem Schlagwort, oder die Studie fasst es unter so einem Satz zusammen. Man hat eine gewisse Gefahr identifiziert von einer Abhängigkeit, die man auf der einen Seite reduziert, auf der technologischen Seite, hin zu einer Rohstoffabhängigkeit zu kommen. Man ist im Endeffekt vielleicht in der Lage, sozusagen, so wie wir es ganz am Anfang angesprochen haben, eben halt China vielleicht die Vorherrschaft sozusagen auf der technologischen Seite noch so ein bisschen abzunehmen und da die Fertigung zurück nach Europa zu holen. Aber mit den aktuellen Plänen wäre man dann halt trotzdem sehr, sehr stark vom Import von dem Produkt, das erzeugt wird, eben halt von Wasserstoff abhängig. Und im schlimmsten Fall hat man beides nicht, Johannes. Und dann ist man sowohl auf der technologischen Seite abhängig als auch auf der Rohstoffseite.
Genau. Das ist eigentlich ganz. Gleich noch ein Punkt, was da auch gesagt wird, natürlich wird wieder auf die Politik geschimpft. Hat gesagt, das ist ein großes Problem in der EU im Prinzip oder aktuell, dass, also auf der einen Seite, dass natürlich die EU mit dem Green Deal eine gute Basis bietet für Wasserstoff, aber die Bürokratie doch irrsinnig aufwendig und groß ist. Und da wird dann wieder natürlich der IRA zum Vergleich herangeführt,
stimmt.
Der so einfach ist.
Ja.
Und dass halt die Bürokratie in der EU schon quasi in der Lage ist, in gewisser Weise viele Vorteile, die bestehen, aufzuheben.
Ja.
Durch extrem langsame Prozesse, aufwendige Dokumentation, viel Paperwork.
Ja.
Und dass es da zu Verbesserungen führen soll. Denn es wird natürlich auch auf die deutsche Politik ist ein Halbseitenhieb abgegeben mit der Forderung, dass es dauerhaft stabile politische rhetorische Rahmenbedingungen geben muss. Was natürlich auch stimmt, wenn plötzlich irgendwie mein Geschäftsmodell per Dekret aufgehoben wird, dann bin ich halt weniger bereit in die Zukunft.
Ja, das finde ich bemerkenswert. Seit ein paar Monaten kommt dieses Schlagwort Inflation Reduction Act bei uns eigentlich in fast jeder Folge vor. Also das hat wirklich einen Impact generiert, muss man sagen. Und wird immer so als Vergleich angeführt, warum es in den USA gut läuft und bei uns nicht. Ist vielleicht auch ein bisschen ungerecht, ich weiß es nicht, aber ist natürlich schon immer so ein plakatives Beispiel, das da in vielen Fällen so ein bisschen gebracht wird. Die EU ist langsam und alles ist schwierig und alles ist in gewissen Situationen vielleicht auch Ideologie getrieben. Und auf der anderen Seite versucht man immer dieses nüchterne Modell aus den USA, wo es im Endeffekt halt um Steuern sparen geht, dann über den Inflation Reduction Act herauszustellen als ein Modell, das eben viel besser funktioniert, viel schneller funktioniert, viel transparenter auch ist. Ob das wirklich die Wahrheit jetzt in allen Fällen ist, das sei mal dahingestellt. Aber es ist schon bemerkenswert, finde ich, dass das in so vielen Fällen herangezogen wird, dieser Vergleich.
Genau. Damit sind wir eigentlich schon wieder am Ende unserer Zeit. Ja. Ich glaube, wir haben auch die wichtigsten Sachen dieses White Papers mitgeteilt. Ja, wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne. Wie immer unter kontakt@hydrogenbar.de oder das Kontaktformular auf der Webseite www.hydrogenbar.de. Und wir freuen uns natürlich immer auf eure Meldungen und Antworten natürlich auch.
Ja, genau. Und ansonsten bedanken wir uns natürlich fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn ihr in eurer Podcasting-App unter dem Podcast 5 Sterne geben würdet.
Natürlich.
Es hilft uns sehr, weil dadurch erhöht sich die Sichtbarkeit unseres Podcasts und wir generieren hoffentlich weitere neue Hörer. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Und ansonsten wünschen wir euch wie immer eine schöne Woche. Wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder mit einer neuen Folge hier an der Hydrogen Bar. Macht's gut. Bis dahin.
Bis dann.